Ja, es gibt eine Geschichte aus, ich glaube, es ist von den Sufis oder aus der jüdischen Kabbalah-Linie, Weisheitskultur des Nahen Ostens. Und die ist sehr einfach, die geht von Olivenbäumen, die sich ständig beschweren, dass sie zu wenig Wasser bekommen von ihrem Gärtner. Und weil sie zu wenig Wasser bekommen, treiben sie ihre Wurzeln tief, tief, tief in die Erde. Und eines Tages kommt wirklich eine Dürre und es gibt überhaupt kein Wasser mehr im Land über lange Zeit und auch der Gärtner, der sie bisher versorgt hat, hat kein Wasser. Und die Olivenbäume bleiben von dieser Dürre unberührt, weil ihre Wurzeln schon in den Schichten der Erde sind, wo Wasser fließt. Und ein Stück so empfinde ich das, was wir hier heute Nachmittag tun miteinander und was wir im Grunde immer in einer spirituellen, existenziellen Praxis tun. Wir treiben gleichsam unsere Wurzeln in die Tiefe menschlicher Existenz, sodass uns die Dürre und Sonnen und Wasser und Regen und Fruchtzeiten und was auch sonst für Phasen über die Erde rollen, nicht so völlig im Griff haben und nicht im Kern beeindrucken. Und wenn ihr in die Geschichte der Religionen schaut, dann ist das ein guter Usus, wie die weisen Frauen, Männer immer schon unterwegs waren. Weil ansonsten sind wir in der Gefahr, und dazu möchte ich etwas sagen, sind wir in der Gefahr, die auch ein Stück Wahrheit immer in sich beinhaltet, die ein Reaktionsmuster unserer menschlichen psychischen Struktur ist. Wir sind in der Gefahr oder in der Situation, auf schwierige Zeiten, Herausforderungen in unserer Biografie, in Beziehungen, in der Familie oder auch im Arbeitsfeld oder auch globale, wie wir sie ja jetzt erleben, in bestimmten Mustern zu reagieren. Und es sind, wenn wir es zusammenfügen oder vereinfachen, sind es im Grunde fünf Grundmuster. Das heißt, wenn uns Schwierigkeiten begegnen, neigen wir, und die Reihenfolge entspricht so ein bisschen unserer Persönlichkeitsstruktur. Für den einen beginnt es dort und für die andere woanders. Wenn uns schwierige Situationen begegnen oder wir Situationen im Leben nicht so direkt handeln können, dann neigen wir dazu zu schauen, ach, vielleicht habe ich was falsch gemacht. Vielleicht habe ich in meiner eigenen Geschichte etwas falsch gemacht. Also wir gehen in dieses Muster der Selbstbeschuldung oder Selbstkritik oder wie man es in der Mindfulness-Tradition nennt, des inneren Kritikers, der inneren Kritikerin. Hätte ich damals diese Entscheidung getroffen, dann wäre es nicht heute so. Sag mal, da drauf zu schauen, welchen Anteil wir selbst an einer Situation haben, ist nichts Falsches. Es ist eine Fähigkeit unserer Reflexion. Also dies, was wir, ach, ich bereue, dass ich damals es nicht so gemacht habe, nennen. Uns selbst aber Schuldvorwürfe zu machen, hat die Gefahr, dass diese Schuld hängen bleibt. Schuldgefühl ist ein, leider so allgemein es auch üblich ist, ein sehr unkonstruktives Gefühl, weil es sehr komplex ist, mit mentalen Inhalten verwoben und weil es die Neigung hat, wie so eine Klette, sich festzuhängen in unserer Psyche, in unserem Geist, in unserem Erleben, sodass wir nicht mehr weiterkommen. Und immer wieder, vielleicht kennt ihr das, immer wieder diesen Loop, ach, hätte ich doch damals und warum habe ich nicht und ich bin ja wirklich der Letzte und so weiter. Also, das ist ein Reaktionsmuster. Und wir erkennen schon hierin die Figur, wir wollen eigentlich die Situation nicht haben, wir wollen sie wegschieben auf unsere Geschichte und machen uns selbst zum Sündenbock. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir das mit anderen machen. Andere sind daran schuld. Bestimmte Menschen, Konstellationen, eine Gesellschaft sind daran schuld, dass diese Situation so ist, wie sie ist. Gibt es auch wieder ein Körnchen Wahrheit drin? Gibt es ja. Kommt ja auch so vor. Ist ja auch realistisch. Aber es ist nicht alles. In der modernen Psychiatrie sprechen wir bei den schweren Störungen unserer menschlichen Psyche von multifaktoreller Ursache, also von vielen, einer Vielfalt von Ursachen, wie es dazu kommt, dass unsere Seele zutiefst irritiert ist. Und das können wir in solchen Situationen auch sehen. Wir können sagen, ja, das stimmt von allem was. Vielleicht hätten bestimmte Entscheidungen von mir die Situation auch verändert, aber nicht nur. Dann gibt es Entscheidungen von außen, wo Menschen im Außen was falsch gemacht haben, ja, aber nicht nur. Vielleicht gibt es sogar Leute im Außen, die was gegen uns haben. Die haben uns auf den Kieker. Aber auch zu durchschauen, selbst wenn ein Fünkchen Wahrheit drin sein mag, das gibt's ja, dass Menschen nicht mit guter Absicht handeln oder sogar mit einer schwierigen, bösen Absicht, wie auch immer. So, aber es ist ein Muster auch, dass wir uns beschulden oder andere beschulden, sagen, naja, die sind schuld, die haben das gemacht, sonst wäre es nicht. Es ist ein Muster unseres Geistes, einfach das zu erkennen, auch wenn es ein Stück Wahrheit beinhaltet. Okay, ein weiteres Muster, wie wir damit mit solchen Situationen umgehen, ist, das ist ein ziemlich radikales und irgendwie modernes Muster, ist die nihilistische Weltsicht, dass wir sagen, es macht ja eh alles keinen Sinn. Menschsein ist einfach eine Fehlerfindung und die göttliche Macht, wie auch immer, jetzt eigentlich lieber bleiben lassen sollen, das ist wirklich ein Desaster und bei aller Schönheit, die wir in Kunst, Literatur, Philosophie hervorbringen, aber das wiegt einfach nicht auf. Wir Menschen sind ein verirrtes Primatengeschlecht. Da ist wenig Hoffnung. Ja, das ist ziemlich, ich überzeichne es, aber die Sicht gibt's ja. Und ich will gar nicht sagen, dass wir alle frei davon sind. Also es gibt ja hin und wieder dieses, Moment mal, vielleicht stimmt mit Menschsein überhaupt was nicht. Vielleicht sind wir einfach falsch gewickelt. Und wenn du manche Nachrichten liest oder in bestimmte Dokumentationsfilme reingehst, kriegst du ja ein bisschen den Eindruck. Das ist so erschreckend, was wir Menschen auch einander antun können, auch wenn es Wunderbares anderes von uns gibt, aber das eben auch, dass du denkst, Moment, mit dieser Art Wesen stimmt irgendwas nicht. Auch da mag ein Körnchen Wahrheit drin sein, dieses, was die Weisen uns sagen, dass wir noch lange nicht wir selbst sind. Dass wir aus der Sicht eines Buddha oder eines Christus oder anderer großer Erleuchtungsgestalten, Frauen und Männer der Menschheitsgeschichte, alle ein bisschen Knall haben. Positiv gesagt, dass wir alle noch entwicklungsfähig sind. Das heißt, wir müssen uns nicht festzurren in dem Status quo, wie wir jetzt sind. In jedem unserer Fehler steckt die Fähigkeit, diesen Fehler zu überwinden und reifer Mensch zu werden. In jeder unserer Lieblosigkeit oder Grausamkeit gegeneinander steckt das Potenzial, dass wir liebesfähiger werden. Dann gibt es eine vierte Projektionsfläche, also meine eigene Geschichte, die anderen oder die Sinnlosigkeit von Menschsein, so ein bisschen die Sinnlosigkeit von Menschsein oder die Schwierigkeit unseres Lebens überhaupt. Dann eine klassische, eher ältere Projektionsfläche ist natürlich Gott, Schöpfung, die Totalität, das Sein selbst. So dies ja, wohin führt uns das Ganze oder von welcher größeren Macht werden wir geführt und was passiert da im persönlichen Leben oder auch global? Und auch da ist etwas dran, weil ja auch die Gesamtheit, die Totalität des Lebens hineinwirkt in eine aktuelle Situation. Wir können ja zum Beispiel erkennen, die moderne Feldontologie hat das auch gezeigt oder die Forschung von Sheldrake und seinen Schülern, Schülerinnen, morphogenetische Felder, wie die Dinge zusammenhängen. Und wir können sagen, auch in unserem seelischen Erleben, dass es kaum einen Aspekt unseres seelischen Erlebens gibt, der nicht irgendwie in Zusammenhang steht mit unserer gesamten Biografie. Es ist ein lebendiger Organismus. Aber der berühmte Schmetterlingsflügelschlag, der dann das Gewitter auslöst. Also wir sind in einem komplexen Zusammenhang. Und das geht bis in die Tiefen des Seins, so dass wir sagen können, ah, wohin führt denn diese Reise? Ganz im guten Sinne. Wohin werden wir geführt vom Ursprung, vom göttlichen Urgrund des Lebens? Das ist jetzt vielleicht weniger eine Schuldzuweisung, aber es ist so eine tiefe Wesensfrage. Und dann gibt es noch einen fünften, letzten Aspekt, und den finde ich sehr aktuell, mit dem würde ich auch gerne ein bisschen weiter noch was entwickeln. Das ist nicht unsere eigene Geschichte, sondern wie ich jetzt drauf bin. Also meine aktuelle Situation, wie ich jetzt agiere, was ich jetzt weiß, was ich jetzt kann und was ich jetzt tue. Also mein Hier und Jetzt, mein Aktuelles. Und das unterscheidet sich von meiner Geschichte insofern, als dieses Hier und Jetzt, wenn ihr das mal durchgeht, diese verschiedenen Aspekte, die ich gerade genannt habe, mein Hier und Jetzt Sein ist das Einzige, über das ich Macht habe, wo ich Einfluss habe. Ich habe nicht direkt Einfluss auf den Urgrund des Lebens. Ich habe nicht direkt Einfluss auf den Sinn von Menschsein und Dasein überhaupt. Ich habe nicht direkt Einfluss auf andere Menschen, Gesellschaftsstrukturen oder wer auch immer mir was will oder Machthaber. Und ich habe nicht direkt Einfluss auf meine eigene Geschichte, auf meine Fehlentscheidungen oder guten Entscheidungen. Aber ich habe Einfluss auf mein Hier und Jetzt. Dieser fünfte Aspekt ist der einzige, auf den ich Einfluss habe. Und mit dem kann ich arbeiten, das will aber wohlgetan sein. Und hier mag ich uns herholen ein Wort eines alten Weisen. 1000 Jahre. Von Hong Chu. Das ist einer der großen Chan-Meister aus dem alten China. Chan ist so die Verbindung von aus dem indischen Raum kommenden Zen mit dem sehr körperbetonten, lebensbejahenden und dem menschenliebenden Daoismus, der eigentlich leider so als spirituelle Tradition ziemlich verschwunden ist. Und das Chan ist diese Synthese und er ist einer der großen Lehrer davon, Hong Chu heißt er. Und ich kenne ihn über Reginald Ray und diese Sätze für heute sind auch aus seiner Übersetzung. Also Hong Chu sagt, ziemlich modern, wenn du aufhörst, dein Leben zu manipulieren, dann kann das Universum durch dich hindurch sein Werk vollbringen. Wenn du aufhörst, dein Leben zu manipulieren, dann kann das Universum durch dich hindurch sein Werk vollbringen. Also, das zeigt die Gefahr, es zeigt beide Aspekte dieses Arbeitens mit unserem Hier und Jetzt, also unser letzter Punkt, den ich gerade skizziert habe. Die Gefahr wäre, oder kann sein, vielleicht kennt ihr das auch, dass wir uns zu etwas hintreiben wollen, wovon wir meinen, das wäre hilfreich. Wir meinen, wenn wir so sind, dann sind wir besser. So wären wir liebesfähiger, so sind wir hilfreicher, so sind wir spiritueller vielleicht. Ja? Und wir sind wie Wandernde in einer Landschaft mit vielen Bergen und Tälern und Strömen und wir treiben uns auf jeden Berg, den wir sehen. In der Vorstellung, wir müssen alle Berge erklimmen. Und irgendwann fangen wir das Fluchen an über diese verflixten Berge, die ständig auftauchen. Aber die armen Berge können gar nichts dafür. Die sind einfach da und niemand außer uns selber sagt uns, dass wir da rauf müssen. Das ist unser Konzept, das ist unsere Selbstmanipulation, unser überhöhter Anspruch, was wir für uns selbst, vor unserem inneren Gerichtshof und für die anderen und diese Welt und vor dem Göttlichen und dem Sein sein müssten, um okay zu sein. Aber das ist unsere Idee. Das ist Selbstmanipulation. Und die zeigt sich häufig daran, dass wir irgendwann in eine unglaubliche Erschöpfung kommen, wo wir müde sind, unserem eigenen manipulierenden Ich zuzuhören. Und wir spüren, dass wir eine tiefe Sehnsucht haben nach Frieden mit uns selbst, nach Entspannung und letztlich nach Entspannung hin zu unserem wahren Wesen, zu dem, was wir schon immer sind und was wir uns nicht zu erarbeiten brauchen und was wir auch nicht beweisen müssen durch alle möglichen Aktionen, die wir in die Welt setzen. Wenn wir mit dieser Selbstmanipulation, also diesem ständigen Unzufrieden mit uns sein, ich müsste so sein, dann wäre ich okay, ich bin aber nicht so. Ja, wenn ich so wäre wie sie oder er, dann wäre ich gut, aber ich werde nicht gefragt, ob ich diese andere Person bin, sondern ob ich ich selber tief bin. Und ein Geschenk bin ich für andere nicht durch diese Kopie, den anderen gibt es ja schon. Warum denn zweimal? Sondern ein Geschenk für andere bin ich durch mein Original, das ich bin. Auch wenn ich zeitweise struppig, kratzig und vielleicht ziemlich unerträglich für andere sein sollte. Aber ich bin wenigstens ein Original und ich selber. Also diese Selbstmanipulation, diesen geheimen Krieg gegen unser So-Sein zu lassen, dann kann die Härte, die das in uns verursacht, sich öffnen und unser Menschsein wird zu einem durchlässigen Tor, zu einer durchlässigen Form, wie Durkheim es nennt, einer durchscheinenden Gestalt, sodass das Göttliche oder das Universum in der Sprache von Hongzhu, dass das Größere, die absolute Liebe, könnten wir auch sagen, durch uns hindurch ihr Werk tun kann. Und wie euch sicherlich klar ist, heißt das ja nicht, dass wir ab da Urlaub haben oder arbeitslos sind oder in Pension gehen. So schön diese Sachen vielleicht auch sein können oder schwierig, weiß ja nicht. Aber die Sache ist, dass wir durchaus herausgefordert sind, mitzuwirken. Da beginnt vielleicht das eigentliche Wirken, aber im Sinne, dass ich dem folge, was sich mir von innen her aus einem Größeren zeigt und nicht dem, worein ich mich verbohrt habe, dass ich hin müsste oder wo andere mir sagen, dass ich mich hinorientieren sollte. Also dieses tief ins Innerste loslassen. Um meine tief gestrickten Muster der Selbstmanipulation, und das sind meine Selbstbilder, das ist oft so, wir empfinden das zeitweise als mit das Kostbarste, was wir haben von uns. Aber dieses Kostbarste ist mit das Verletzendste, was es gibt. Dieses kostbare Bild, diesen hohen Anspruch an uns selber. Also ich weiß, wovon ich spreche, sonst könnte ich es nicht so erzählen. Ja, eine Lehrerin hat mich vor Jahren mal gefragt, sag mal, willst du eigentlich den spirituellen Nobelpreis gewinnen? Ich konnte nicht ganz Nein sagen. Aber sie hat mir geholfen, das zu sich schauen, dass ich da so ein Konzept habe, wo es nicht lang geht, wo ich meine, ich muss hin. Ja, die Leidenschaft dahinter ist ja in Ordnung, ist ja gut, aber nicht diese Idee. Also, das zu durchschauen und diese Selbstbilder sich wieder auflösen zu lassen in unseren Wesensgrund und uns aus unserem tiefen Wesen, oder ich könnte auch sagen, von unserer Seele belehren lassen, wer wir denn eigentlich sind. Das können wir nicht denken, das können wir nicht wissen und wir können es nicht konservieren. Und wenn du es heute verstanden hast, ist es gut, wenn du morgen wieder fragst, weil morgen fühlt es wieder anders an. Wer wir eigentlich sind, ist eine Reise, ist ein flexibler Strom, ist ein Flow in uns. Das ist nicht etwas, das du einmal weißt, erkannt hast und festschreiben kannst. Das heißt, es hat was Liebevolles, das hat was Elastisches, das hat ein Mitgehen mit dem Leben in dir, mit dem Wirken des Größeren, des Göttlichen, des Seins in dir. Wie der Finger Gottes uns anrührt und führt durch unsere Biografie, könnten wir in der bildlichen Sprache formulieren. Also uns belehren zu lassen von unserer eigenen Seele, wer wir denn sind, wer wir immer wieder neu sind, und dem Raum zu geben, dass das Universum durch uns hindurch sein Werk tun kann. Und diese Strahlung, diese Qualität, diese Begabung, dieses Handeln, diese Einsichten in die Welt zu bringen. Das bedeutet, und da mag ich anknüpfen an einen zweiten Satz zum Abschluss meiner Gedanken jetzt hier für euch von Hongju. Und das bedeutet, dass wir in unserer Reise mit uns selbst, gerade auch in schwierigen, herausfordernden, biografischen, sonstigen, familiären oder auch globalen Situationen, wie wir es ja heute auch sind, dass wir in unserer Reise mit uns selbst gar nicht so sehr erstmal die Macher sind. Dann sind wir in der Gefahr der Manipulation, sondern wir sind eigentlich erstmal die Wissenden, die Lauschenden, die Hörenden, die Verstehenden. Bewusstheit ist unsere Grundqualität und nicht wilde Aktion. Aktion, hilfreiche Aktion, kommt aus diesem Bewusstseinsfeld, dass wir zutiefst sind. Die Weisen des Ostens sagen uns, your awareness. Du bist Gewahrsein, du bist Bewusstheit. Niemand sagt uns, du bist reine Action. Du bist Bewusstheit. Nimm erstmal wahr, das ist hochpowerful. Das ist vibrierend von Potenzial. Das ist Erfahrung des göttlichen Seins in uns. Ja? Und daraus kommt das Tun und das Liebende und Lebensschenkende und Hilfreiche Tun, aber nicht umgekehrt. Und deshalb dieser schöne Satz von Hongju, den ich auch sehr mag, auch wieder ähnlich radikal ist, der heißt so, es gibt etwas in uns, das will alles verstehen, bevor wir sterben. Es gibt etwas in uns, das will alles verstehen, bevor wir sterben. Und wenn ihr tief schaut, könnt ihr das ja entdecken. Da gibt es etwas in uns, das hat einen unglaublichen Drang zu verstehen. Und sag mal, unser Wissensdurst, der uns zeitweise am Zügel hat, ist nur ein kleiner Aspekt davon. Es geht nicht so sehr um Wissen im Sinne von Vielfalt und Vielzahl an Infos, sondern es geht um Verstehen. Einen Menschen wahrnehmen, ein Kunstwerk schauen, eine Landschaft schauen, ein Volk verstehen, das Leben verstehen. Das hat oft sogar mit weniger Wissensinput zu tun, als mehr mit einem Verstehen aus dem Herzen. Eine Kontemplatio, ein Erschauen des Lebens. Es gibt etwas in uns, das will alles geschaut haben. Das will den Gesamtzusammenhang verstanden haben, bevor wir sterben. Weil, wenn wir den Gesamtzusammenhang geschaut haben und verstehen, dann ist in diesem Verstehen auch unser eigenes Sterben eingeborgen und verliert seine Schärfe. Wenn wir alles verstehen, verstehen wir unser Leben, unseren Geburt und unseren Tod. Und dann ist der Tod ein Aspekt unseres Menschseins. Dann ist unsere Biografie ein Aspekt unserer Lebensreise, aber nicht alles. Deshalb dieser Satz, es gibt etwas in uns, das will alles verstehen, verstanden haben, geschaut haben, damit wir auch eines Tages in Frieden sterben können und wissen, wir gehen durch dieses Tor und die Reise geht weiter und wird vermutlich sehr interessant sein. Ja, das wollte ich mit euch teilen an diesem Nachmittag und sind Aspekte drin, die für mich sich österlich anfühlen, in der christlichen Tradition, in der ich ja auch zu Hause bin, aber auch im Sinne der Religionsphänomenologie, da drückt sich in den Ostertagen für mich etwas aus, was wir als Menschen überhaupt kennen, auch wenn wir nicht mit dem Christlichen verbunden sind. Ich kann das genauso im Buddhismus lesen oder in der transpersonalen Psychotherapie oder im Schamanischen oder in den yogischen Wegen. Und das ist diese Transformation, wo wir uns einlassen in den Grund in uns und uns belehren lassen vom Geheimnis des Seins, aus unserer Tiefe, wer wir zutiefst sind, damit wir aufhören können, uns zu manipulieren, das Leben, das Universum durch uns hindurch sein Werk tut und wir alles verstehen, alles schauen lernen, so dass wir auch im Sterben voll Frieden sein können mit uns selber. Gut, in diese Richtung können wir uns bewegen und erstmal danke ich euch für euer Lauschen, eure schöne Präsenz. Und jetzt würde ich gern mit euch die nächsten Schritte tun.